Herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Jan Gestüsen, ich bin Redakteur bei Besser Lackieren und heute darf ich die aktuelle Folge wieder moderieren. Und ja, wie immer mache ich das nicht alleine, sondern wir haben einen Interviewpartner eingeladen. Diesmal geht es um das Thema Retrofit von Lackieranlagen. Hatten wir jetzt ja auch zuletzt einige größere Artikel zu in der gedruckten Ausgabe von Besser Lackieren und auch auf unserer Webseite. Und bei mir hier ist auch ein, ja, ich sag mal, alter Bekannter, den wir auch schon häufiger bei uns in der Berichterstattung hatten. Ich begrüße hier Dieter Quast.
Ja, herzlich. Hallo, Herr Gestüsen. Dieter Quast, na klar, hier bin ich. Mal wieder, muss ich dazu sagen. Ja, ich freue mich natürlich, dass Sie oder besser Lackieren mich zum Podcast eingeladen haben, weil das Thema ja immer noch, wie schon in den letzten 10, 20 Jahren, immer noch aktuell ist. Und ich glaube, bei den jetzigen Rahmenbedingungen noch viel aktueller ist.
Das glaube ich auch. Und genau, Sie sind, ich stelle Sie nochmal ganz kurz vor, ja, seit über 20 Jahren als Berater oder Sie nennen sich auf Ihrer Webseite Kompetenzpartner, aktiv in der industriellen Lackiertechnik oder in der Oberflächenszene. Genau, und genau, da wir uns ja schon so ein bisschen kennen als Besser Lackieren und Sie, freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Und ich denke mal, ich starte mal einfach direkt mit der ersten Frage. Wir wollen ja heute über das Thema Retrofit sprechen. Neubau geht ja nur häufig nicht immer so einfach. Und da habe ich mich gefragt, was sind überhaupt so die Hauptmotivationen, die man in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht so trifft beim Thema Retrofit oder ob sich da was verschoben hat? Was sind so die großen Themen aktuell?
Naja, die Hauptmotivation, die sind gar nicht so aktuell, die sind bloß aktueller geworden, muss man dazu sagen. Denn wir haben ja schon immer über hohe Energiepreise und Energiekosten geklagt. Das ist, glaube ich, nach wie vor das größte Problem. Und mit einem gezielten Retrofit spart man natürlich heute Energie ein, so roundabout zwischen 50% und 65%. Das sind gesicherte Zahlen. Das sind also auch die Feedbacks von Kunden, die tatsächlich dann halt mal die Energiekosten analysieren. Der nächste Punkt, der ist ziemlich aktuell. Das ist sicherlich das Thema CO2-Reduktion. Ich weiß, viele können das Wort CO2 schon gar nicht mehr hören. Ist aber trotzdem eine Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Sie verbessern auf jeden Fall mit einem Retrofit die Ihre persönliche oder die Ihres Betriebes CO2-Bilanz. Sie können davon ausgehen, bei einer mit durchschnittlichen Anlage, die jetzt, sage ich mal, mit 30.000 Kubik Luftvolumen arbeitet, sparen Sie roundabout zwischen, ja, 50 und 60 Tonnen CO2 ein. Also mit Energiespareffizienzanlagen sind es letztendlich roundabout 30 Tonnen CO2 und ohne Energiesparmaßnahmen sind es an die 90 Tonnen. Also da können Sie auch mal sehen, was das ausmacht. Und das ist sicherlich eines der wichtigsten Themen im Augenblick. Je größer das Unternehmen ist und sich mit Energie beschäftigt, desto relevanter ist dieses Thema. Und ich bekomme eben halt auch Anfragen, wo dann tatsächlich schon mal gefragt, Mensch, wir müssen was an unserer CO2-Bilanz ändern. Vor allen Dingen müssen wir Energiekosten einsparen, was ja direkt miteinander zusammenhängt.
Genau.
Mhm. Ja. Ja. So, dann gibt es natürlich noch Punkte, so wie regulatorische Anforderungen. Oftmals sind das externe Institutionen, die die Anlagen bemängeln, ob das nun die Berufsgenossenschaft ist oder ob das Sicherheitsüberprüfungen sind, wo Mängel festgestellt werden. So, und die werden im Rahmen eines Retrofits eben mit abgestellt. Ne? Mhm. Was in letzter Zeit wirklich bei mir auffällt, ist, dass Firmen, die schon mal irgendwann lackiert haben, dass sie ihre alten Anlagen, die irgendwann mal aufgelöst worden sind, man ist dann halt hat das ganze Thema Lackieren outgesourced. Und jetzt kommen diese Betriebe wieder auf mich zurück oder kommen generell zurück und wollen den Lackierprozess wieder im eigenen Haus starten. Hängt damit zusammen, dass die Logistikkosten einfach zu hoch geworden sind und oftmals eben halt auch die schwankenden Qualitätsprobleme bei verschiedenen Lohnbeschichtern. Ist halt so, ist ein Thema, fand ich ganz spannend. Dazu kommt natürlich, was im direkten Zusammenhang steht, die steigenden Qualitätsanforderungen auch der Kunden. Ne? Einige haben eben halt höhere Durchläufe, sie wollen eine bessere Qualität haben. Und das setzt natürlich den einen oder anderen Lackierbetrieb unter Druck. Mhm. Ja, dann kommt dazu, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, die meisten oder viele Anlagen sind mittlerweile 30, 35, an die 40 Jahre alt. Ich habe letztens eine Anlage gehabt, die war aus dem Jahre 1989. Die ist immer noch im Betrieb, im Zweischichtbetrieb jeden Tag, aber mit immer vielen Problemen. Dann ist da mal was kaputt, da mal was kaputt. Und es ist ein Energiemonster. Das sind so die Schwerpunkte, wo die Leute sagen, naja, wenn mir die Anlage um die Ohren fliegt und ich kann mir einen Betriebsstillstand absolut nicht erlauben, dann habe ich ein Problem. Das ist natürlich auch so. Und das sind, glaube ich, so das Thema Lebensdauer, Nutzung der Anlagen. Das ist sicherlich auch ein immer stärker werdender Schwerpunkt.
Mhm. Ja, gut, vieles davon hört man ja wirklich immer wieder, gerade Energie oder das Alter der Anlagen. Also spannend, dass wieder mehr quasi in-house lackiert wird. Dass ich wahrscheinlich sind das die Moden, alle paar Jahre geht alles raus und dann wieder rein.
Naja, das ist tatsächlich, das war ja früher. Ich komme ja seit fast ja mittlerweile schon 27 Jahren in Betriebe rein. Ob das nun Fahrzeuglackierer sind, überwiegend oder Maschinenbauer, Mittelständischbetriebe, Yachtbauer, was auch immer, ist es immer das Gleiche. Sie haben schöne, schlanke Produktionsanlagen, alles picobello sauber, alles ordentlich, alles gut strukturiert. Und dann im letzten Ende vom Betrieb, dann kommen sie irgendwo in ein dunkles Loch, da riecht es ein bisschen nach Farbe und das ist die Lackiererei. Da ist nie was gemacht worden. Weil in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Verantwortlichen zum Thema Lackieren, das hatte auch mit Lack, Schmutz, Geruch zu tun, dass sie da eben halt nicht so viel Interesse für haben. Das ist tatsächlich die ganzen Jahre so gewesen. In letzter Zeit merkt man natürlich, dass das Interesse für die Lackierprozesse deutlich gestiegen ist. Aber auch auf Druck von außen letztendlich. Ne?
Manchmal muss die Regulation doch ein bisschen nachhelfen, ne? Ja.
Ja, ist so.
Mag keiner hören, aber so ist die Welt, ja. Ich nehme auch an, sowas wie wässrige Lacke oder Pulverlacke, die riechen jetzt ja auch natürlich nicht mehr ganz so doll. Das macht das vielleicht auch alles ein bisschen einfacher heutzutage.
Ja, gut. Also mit Pulveranlagen habe ich gerade an sich relativ wenig oder an sich zu gut. Ich habe zwar kombinierte Betriebe, die beides machen, klar, aber direkt Pulveranlagen, Retrofit mache ich an sich nicht, weil die Anforderungen da oftmals etwas anders sind.
Okay, dann klammern wir das ein bisschen aus.
Genau.
Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir hatten jetzt so diese ganzen Motivationen, ist ja doch eine große Bandbreite. Wenn da so eine Anfrage zu Ihnen kommt, fragen die eigentlich immer direkt nach einem Retrofit oder fragen die auch mal nach einer Neuanlage oder wie beraten Sie die Kunden dann da?
Naja, es kommen natürlich auch Anfragen über Neuanlagen. Klar, die betreue ich auch. Ich habe da so ein zweites Standbein, das sind halt Neuanlagen und vor allen Dingen Outdoor-Lackieranlagen, also Lackieranlagen, die im Freien betrieben werden können, weil oftmals der Platz einfach nicht mehr vorhanden ist für eine zusätzliche Lackieranlage. Das ist übrigens ein Geschäft, was unheimlich gut läuft. Gerade in den letzten 2 Jahren haben wir da ganz schöne Zuwächse erreichen können. Aber mein Hauptaugenmerk und auch meine Lieblingsbeschäftigung ist zwar von jeher eben halt Modernisierung von bestehenden Anlagen mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz.
Mhm.
Muss man ganz klar so sagen. Weil da liegt so viel noch brach, da könnte ich ein Buch drüber schreiben normalerweise.
Ja, ich bin ja jetzt als Redakteur viel am Schreibtisch, aber ab und zu besuche ich ja auch mal eine Firma und obwohl ich jetzt nicht ihren Job habe, muss ich bestätigen, auch das fällt ja sogar mir auf. Häufig, irgendwelche unisolierten Rohre oder manchmal sind es echt die banalen Sachen, die man da so sieht. Vielleicht gehen wir da mal so ein bisschen in die konkrete Planung. Wenn ich jetzt mich entschieden habe, es soll ein Retrofit sein, ich möchte was an meiner Energie, in meiner Qualität oder was auch immer machen, dann müssen Sie natürlich wissen, wie sieht die Anlage aus. Klar, man geht vorbei, aber damit sowas ja möglichst einfach abläuft, schnell abläuft, brauche ich ja sicherlich ein bisschen was an Dokumentation, an Plänen, egal ob ich jetzt zu Ihnen komme oder zu wem anders oder zu einem Unternehmen, zum anderen Berater oder naja, wie gesagt, bei Ihnen hoffen wir mal. Was ist eigentlich für Sie das Wichtigste, was vorgehalten wird, was Ihnen bei der Planung hilft, um zu einer guten Lösung zu kommen?
Naja, so wie eine Anfrage kommt, nehme ich natürlich mit dem Interessenten Kontakt auf und wir versuchen mal am Telefon so einiges schon vorab zu klären. Wie hoch ist das Lackieraufkommen? Wo sind die Probleme? Gibt es tatsächlich eine Energiekostenübersicht? Gibt es meistens natürlich nicht, ist halt so. Gut, hilfreich sind immer ein paar Fotos der Anlage. Und wenn ich dann mir das mal angucke, erarbeite ich mal ein lockeres Gesamtkonzept, nehme mit dem Kunden Kontakt auf und wenn er sagt, ja, könnte passen, dann machen wir einen Besuchstermin, dann gucke ich mir alles vor Ort nochmal in Ruhe an Und dann unterbreite ich ihm halt Lösungen. Das kann sein ein Retrofit, kann aber auch sein bei richtig alten Anlagen, wo einiges im Argen liegt, dass es dann auf eine neue Anlage hinausläuft. Ne? Also manchmal muss man auch beides mal nebeneinander stellen. Ja. Mhm. Das Grundproblem ist natürlich, das wissen Sie auch, ist ja oftmals auch der Zeitbedarf, ne, beim Retrofit. Wie lange kann ich die Produktion ausfallen lassen?
Ja, das ist sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema und sicherlich auch von der Größe des Unternehmens abhängig und Lackierlinien, wie viel gibt es da überhaupt oder Nullbeschichter in der Nähe, der aushelfen kann. Genau. Da können wir ja direkt nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also Produktionsstillstand, wie Sie gerade gesagt haben, ist halt ein großes Thema. Wie gehen Sie denn damit um, den möglichst kurz zu halten? Oder naja, manchmal kann man ihn ja auch verhindern, wenn eine zweite Linie da ist, aber was begegnet Ihnen da so im Alltag?
Naja, je besser die Vorbereitung ist, desto kürzer sind die Umrisszeiten. Es ist halt so. Schön ist natürlich in so einem Zusammenhang immer, wie gesagt, Erstbesuch von mir, da kann ich schon mal eine ganze Menge mitnehmen, aber gut wäre natürlich immer eine Dokumentation über den Bestand, also heißt technische Daten, die nehme ich halt auf, aber oftmals man kann nicht alles sehen, hängt ja auch mit zusammen, wie sind die Kanalführungen, die Abluftkanäle, die Fortluftkanäle, wie ist das konstruiert? Manchmal gibt es tatsächlich noch eine Konstruktionszeichnung der Lackieranlage, ist aber selten. Dokumentation wäre schön, wenn sie jeder hätte, aber die meisten haben sie halt nicht, das ist halt so. Egal, ob das nun zertifizierte Betriebe sind, wie auch immer, ist einfach dann halt nicht mehr auffindbar. Das macht es natürlich immer etwas spannender und dann, wenn es wirklich ein sehr schwieriges Projekt ist, dann schnappe ich mir einen Techniker von meinem Anlagenlieferanten und dann gucken wir uns mal alles vor Ort an und machen dann tatsächlich mal einen Status, was man machen kann, was man machen muss. In den meisten Fällen aber ist das nicht erforderlich. In den meisten Fällen ist es relativ überschaubar. Gerade wenn es um den Austausch von bestehenden Aggregaten geht, dann guckt man, was ist machbar, wie kommen wir da ran. Und ja, da gibt es an sich in der Regel eine relativ zügige Lösung. Sie können davon ausgehen, wenn man jetzt ein Gesamtretrofit macht, nur die Anlagentechnik, heißt also komplettes neues Aggregat, dann mit den Energiespareinrichtungen, Hauptsache ist eben halt eine Direktbeheizung, die Wärmerückgewinnung und vielleicht und mit Sicherheit die Frequenzregelung. Dann kann man bei einer normal aufgebauten Anlage, wenn es gut läuft, von einer Woche Ausfallzeit rechnen. Eine Woche bis maximal 10 Tage. Bei komplizierten Anlagen dauert es mit Sicherheit länger. Ja. So, aber im Vergleich zu einer Neuanlage, alte Anlage abbauen, neue Anlage aufbauen, was natürlich viel aufwendiger ist. Da reden wir dann halt über 4, 5, 6, 7 Wochen, ne? Je nachdem, wie groß die Anlage ist.
Ja, so kann man es dann doch nochmal in die Betriebsferien oder um irgendwelche Feiertage halbwegs human handhaben.
Ja. Aber oftmals ist das immer so das Hauptargument, sich noch dagegen zu entscheiden, weil Betriebsausfall kann ich, ist verständlich, klar, aber irgendwann kommt man nicht dran vorbei. Und wenn eine Anlage ausfällt, aufgrund ihres Alters, aufgrund meistens die Steuerungstechnik, die ausfällt oder die Brennereinrichtung, dann kann so eine Anlage mit einmal 4, 5 Wochen stehen, weil Teile kriegst du auch nicht in die Ecke. Und Leute zu finden, die mal eben hier, ich sag mal, einen Warmlufterhitzer erneuern, das geht auch nicht von heute auf morgen.
Das ist so. Ja, das glaube ich wohl. Da wir jetzt ein bisschen den Energieschwerpunkt haben, Sie hatten jetzt gerade einige Beispiele genannt, Frequenz, Umrichter, Abwärme etc. Gibt es da eigentlich so einen Schwerpunkt, Druckluft fällt mir noch ein, wo man immer so am ersten rangeht oder ist es häufig das ganze Paket?
Naja, man kann natürlich auch, was auch manchmal angefordert wird, Einzelmaßnahmen machen. Das war früher mehr ein Schwerpunkt, Einzelmaßnahmen. Ich habe relativ viel, hunderte von Anlagen umgerüstet damals auf Frequenzumformung, kannte ja noch im Grunde genommen kein Mensch. Das ging so vor 18, 19 Jahren los. Dann ging es los, komplette neue Steuerungstechnik, also neue SPS-Schaltschränke und so weiter. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die Einzelmaßnahmen zwar sehr wirksam sind, toll, funktioniert alles wunderbar, aber es dauert nicht lange, dann geht irgendwas anderes kaputt. Dann ist die Heizeinrichtung kaputt, dann ist der Lufterhitzer kaputt, ein Motor fällt aus. Und diese Einzelmaßnahmen zusammengezogen sind unterm Strich immer deutlich teurer, als wenn man gleich den Schritt geht, sagt, ich nehme eine komplette neue Aggregatetechnik, inklusive Steuerung und so weiter. So, bumm. Ne? Das Problem ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja nun mit vielen Herstellern schon zusammengearbeitet, bin jetzt bei einem oder bei zwei hängen geblieben, dass bis vor einigen Jahren die Hersteller überhaupt nicht interessiert waren an Modernisierung, sondern die wollten natürlich, mit verstehe ich auch, das ist ihre Aufgabe, die wollten natürlich Neuanlagen verkaufen. So, das passte aber halt immer nicht. Und es gab nur ganz wenige Firmen, die gesagt haben, naja, Retrofit ist interessant. Das ist in der letzten Zeit wirklich jetzt stärker geworden. Hängt vielleicht damit zusammen, dass auch der Wettbewerb gemerkt hat, aha, damit stoße ich irgendwo rein. Das ist vielleicht sehr kundenorientiert. Man muss nicht immer für eine 20 Jahre alte Anlage durch eine neue ersetzen. Das ist absoluter Quatsch, weil die meisten Anlagen, gerade die aus deutscher Produktion, die haben so einen hohen Qualitätsstandard, der in den 80er, 90er und 2000er Jahren gebaut worden ist. Da ist das Gehäuse in Ordnung, da sind die Tore in Ordnung. Da geht es tatsächlich nur um die Technik, vielleicht noch Beleuchtung. So. Und da sollte man den Hebel ansetzen.
Mhm. Sicherlich auch ein bisschen was mit der aktuellen Situation in der Industrie zu tun. So ein Retrofit ist dann doch nochmal ein Ticken günstiger als eine Neuanlage. Und ich nehme mal an, die Investitionstöpfe sind heute auch nicht mehr ganz so voll wie noch vor einigen Jahren.
Ja, gebe ich Ihnen recht. Wir hatten ja die Phase bis 2024 Frühjahr. Da wurden ja Retrofit-Maßnahmen massiv gefördert. Da ging es immer das Thema CO2-Reduzierung. Da wurden Modernisierungslösungen tatsächlich mit bis zu 40% gefördert. Das war natürlich ein Auslöser. Das hat einen Boom rausgelöst ohne Ende. Ne? Fast wie mit der E-Auto-Prämie, wobei da wirkt sich das ja nicht so aus, nicht so massiv. Nein, das war also ein wirklicher Schub. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, nur eine Förderung allein sollte nie die Motivation sein, was zu machen, weil eine technische Modernisierung ist einfach notwendig, weil einfach zu viele Dinge daran dranhängen, ob es die Arbeitssicherheit ist, ob es die Qualität ist und so weiter. Und dann darauf zu warten, dass eine Förderung kommt, ist legitim. Ich habe es ja auch selbst in die Hand genommen. Ich arbeite sehr eng mit einem Fördermittelberater zusammen. Da ist kein Projekt vom Tisch gegangen ohne Förderung. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich. Das waren große Firmen dabei, mittlere Betriebe, kleine Betriebe. Das war also schon im Rückblick betrachtet eine tolle Zeit. Aber das ist ja dann irgendwann von der alten Bundesregierung relativ kurzfristig gestoppt worden. Und heute gibt es nur noch Förderungen für Anlagen, die mit nicht fossilen Brennstoffen betrieben werden. Heißt also alternativ Warmwasser, wobei es keine Rolle spielt, wie das Warmwasser erzeugt wird. Da kann auch ein Gasbrenner an der Spitze sein. Das spielt keine Rolle. Nur was direkt an die Anlage ankommt, das darf dann kein Gas sein. Okay. Oder Elektro, das sind so die beiden Sachen. Elektro geht nur in bestimmten Maße. Bei kleineren Anlagen ist es kein Thema. Wird jetzt in letzter Zeit doch gemacht. Das wird im Augenblick noch recht massiv gefördert. Bei Wasser und Elektro. Ja. Aber auch immer abhängig von der Betriebsgröße.
Ja, ich glaube, man sieht auch viele Unternehmen oder die ich jetzt zumindest so dieses Jahr besucht habe, die ja entweder tatsächlich schon sehr stark elektrifiziert haben oder sich darauf vorbereitet haben, dass sie unkompliziert nachrüsten können. H2-Ready wird dann häufig reingeschrieben oder solche Sachen. Ja, das fällt schon auf, das stimmt.
Die Elektro-LG muss ja, die kostet ja auch Geld. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Aber es muss halt passen. Da gibt es natürlich größere Unternehmen, die haben besondere Tarife. Die haben teilweise eigene Trafostationen. Das ist dann relativ unkompliziert.
Ja. Ja. Wo Sie gerade die Förderung angesprochen hatten, was für Fördertöpfe sind das denn eigentlich, die man da anzapft? Oder was für eine Förderung kann man da überhaupt erwarten? Also welche Höhe pro Prozent?
Also ich kann nichts sagen zum Thema Landes. Es gibt da immer landestypische Förderungen. Das hängt dann mit Neubaumaßnahmen zusammen. Das ist ein Thema für sich. Da habe ich keine Aktien drin. Bei mir geht es halt immer über BAFA-Förderung, sprich Energieeffizienz. Werden Einzelmaßnahmen werden auch noch in geringem Umfang gefördert, zum Beispiel neuer Schaltschrank. Inklusive Frequenzregelanlage wird derzeit mit 25% gefördert. Bei kleinen Betrieben, bei größeren Betrieben mit 20%.
Mhm.
So, okay, ja. Und Elektroenergie oder Warmwasser wird gefördert mit 33%.
Okay, also schon durchaus relevante Anteile, die echt einen Unterschied machen können.
Ja.
Dann würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückspringen zum Thema der eigentlichen Umsetzung. Ich hatte mich noch gefragt, also manche Sachen sind sicherlich Altes raus, Neues rein, da ändert sich nicht so viel. Am Platz zum Beispiel, wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, noch Richtung Abwärme denke oder so, dann muss auch noch so ein Wärmetauscher rein und. Ist das Thema Platzprobleme bei so einer alten Anlage, die man umrüstet, präsent? Also oft präsent, ab und zu bestimmt?
Ja, in den meisten Fällen ist es immer ein Platzproblem, weil die heutigen Anlagen von der Aggregatetechnik sind zwar etwas kompakter in einigen Bauformen, aber Wärmerückgewinnungen zum Beispiel nehmen deutlich mehr Platz weg. Und da fehlt es oftmals. Früher ist es so, da hat man irgendwo die Aggregate hingestellt, noch eine Mauer rumgezogen, möglichst eng, damit kein Platz verloren geht. Und daneben stand die Lackieranlage. Können Sie natürlich heute vergessen. Ne? Da gibt es aber Alternativen. Es gibt einen Hersteller in Deutschland, der bietet an komplette wetterfeste Aggregatmodule zur Außenaufstellung, was eine ganz tolle Geschichte ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren von diesen Modulen, ich glaube, bestimmt 15 oder 16 Stück gemacht. Die hatten einen Vorteil. Ich brauchte an den alten Aggregatraum nicht ran mit Schwierigkeiten. Wir konnten das Neue draußen hinstellen. Die Anwendung dann, die ging dann relativ zügig. Ich sag mal, das Aggregatmodul, das steht innerhalb von einem Tag. Und dann kommt die Anbindung an die bestehenden, an die Filterdecke, an die Absaugstrecke und so weiter. Und dann konnte man danach, das ist aber nicht meine Aufgabe, das wird dann Bausatz gelöst, die alten Aggregate irgendwie rausnehmen. Das ist ein Trend, der im Augenblick ganz stark gerade bei mittelständischen Industriebetrieben kommt, weil viele haben eben halt nicht ausreichend Platz für neue Aggregate, muss man ganz klar so sagen.
Ja, Unternehmen stehen dann so historisch da, wo sie stehen. Da ist da manchmal noch ein bisschen Wohngebiet gewachsen oder andere Unternehmen. Ne? Ja, ja.
Gut, Thema Genehmigung. Oftmals, ich habe das früher auch so vermutet, ist aber nicht mehr so. Oftmals hat man gesagt, naja, ich habe hier eine Lackieranlage, die ist mal genehmigt worden, also habe ich Bestandsschutz. Ist leider nicht an dem. So wie sie die Anlage optimieren, heißt mit höherer Luftleistung ausrüsten, als Beispiel, müssten sie normalerweise wieder zumindest eine Mitteilung schreiben an die Gewerbeaufsicht. Meistens ist das völlig problemlos, aber es gibt natürlich auch Einzelfälle, die sagen, da müssen wir wohl eine neue Genehmigung haben. Und wenn sie jetzt zum Beispiel mitten in einem Wohngebiet liegen, was ja heute überhaupt nicht mehr genehmigungsfähig ist, dann haben sie ein Problem. Ne? Dann können sie davon ausgehen, dass sie dann in Zukunft gar nicht mehr lackieren. Habe ich auch schon gehabt.
Da wollen wir jetzt aber unseren Zuhörern nicht zu viel schlechte Laune machen.
Das war jetzt wirklich mal ein Einzelfall.
Ja, ja, genau. Aber ja, klar, es gibt diese Sachen,
viele sind der Meinung, ich habe ja eine Anlage, ist genehmigt, ich kann hier mitmachen, was ich. Das ist leider nicht so. Mhm. Obwohl natürlich, wenn man neue Aggregate nimmt, vermindern sich ja auch die Emissionen. Alle, auch die Anwohner im Umfeld, alle profitieren davon. Die Anlagen sind leiser, allein schon durch die Frequenzregelung, die Anlagen sind energieeffizienter und so weiter. Aber das zählt halt nicht.
Ja, die Frage ist immer, ob das Vertrauen dann da ist oder Kommunikation ist wahrscheinlich auch ein großes Thema. Wo wir allerdings hier als technische besser lackieren gar nicht so viel zu sagen können. Ja, was mir dabei einfällt, auch wenn wir jetzt viel über das Thema Energie gesprochen haben, was mir die ganze Zeit noch so ein bisschen auf der Seele brennt, ist das Thema Digitalisierung. Also heutzutage ist natürlich viel weniger, also natürlich kann nicht jeder eine automatisierte Anlage da hinsetzen, aber Sie hatten schon gesagt, man will ja vielleicht auch Anlagendaten haben und solche Dinge. Da sind wir noch so ein bisschen drüber weggegangen. Ist das ein Thema, was häufig aufkommt beim Retrofit?
Bislang überhaupt noch nicht. Bei Neuanlagen ist was anderes. Wenn es größere Industrieanlagen sind, die irgendwo eine Schnittstellenübersicht über die gesamte Digitalisierung, dann kann man die Anlagen eben halt damit einbinden. Das ist technisch machbar, wird auch gefordert, also relativ selten. Weil ich muss auch dazu sagen, also mein Schwerpunkt sind im Grunde genommen mittelständische Unternehmen, kann nicht unbedingt große Industrie, habe ich auch schon gehabt, klar, logisch, aber die Anfragen kommen meistens immer so aus dem klassischen Mittelstand.
Aus dem Mittelstand, ja.
Oder eben halt auch kleinere Handwerksbetriebe. Ich habe relativ viele Firmen aus der Freizeitbranche. Freizeitbranche heißt alles, was mit Schifffahrt zu tun hat. Luxusjachten, gibt ja einen großen in Deutschland, den betreue ich schon seit Jahren. Ja. So, und da sind die Anforderungen auch eben halt vorhanden.
Mhm. Alles klar. Ja. Gut, ich schaue mal auf meinen Fragenkatalog. Ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. ich würde sagen, als erster Aufschlag schon mal vielen Dank. Wenn ich jetzt noch was ganz Wichtiges vergessen habe, dann sagen Sie es mir jetzt.
Ich überlege gerade. Nein, das Wesentliche ist abgearbeitet. Wie gesagt, als Fazit, ein Retrofit ist immer noch der wirtschaftlichste Weg, wenn die Voraussetzungen der Altanlage es hergeben. Heute relativ zügig Energie richtig einzusparen. Und wir reden bei einem Retrofit von Amortisationszeiten von ohne Förderung von und je nach Auslastung von 2,5 bis 4 Jahren. So, das macht es natürlich heute interessant. Und wir wissen eins, die Unsicherheit bei den Energiekosten, wird ja immer viel erzählt, ja, wird noch teurer, andere sagen, es wird günstiger. Egal, es wird nie mehr so günstig werden, wie es mal war. Insofern ist das schon ein wesentlicher Faktor. Ich habe jetzt gerade, wenn ich das noch erzählen darf, ein ganz aktuelles Projekt, ein Produktionsbetrieb mit 2 Anlagen, 2 Trocknern, Anlagen aus dem Jahr 1990. Die haben zusammen, und das ist ein Betrieb, der analysiert seine Energiekosten. Die haben roundabout im Jahr Energiekosten nur für die Lackieranlagen von um die 100.000 Euro. Und das ist schon ein Faktor. Wenn ich da mal, und wir sind nicht, mit der Firma bin ich schon seit 6 Jahren im Gespräch. Jetzt sind sie soweit. Sie haben jetzt schon 600.000 Euro ausgegeben, sagen, wir müssen mal was machen. Jetzt machen wir auch was, ja. Machen wir es. Also wir haben mal errechnet, wir reden dann über einen Energiekostenanteil von statt 100.000 von irgendwo 45.000, 48.000 Euro.
Das ist eine ordentliche Ersparnis. Da kann man schon jemanden von einstellen oder auch einfach mehr Geld verdienen.
Nochmal, um auf die Amortisation zu kommen, die errechne ich nicht selbst. Das macht dann halt aufgrund der örtlichen Energiepreise, der Nutzung der Anlagen, macht dann mein Energieberater. Ne?
Mhm, klar, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat. Ja.
Genau, richtig.
Ja. Ja, aber ich denke, genau, das ist, was Sie da gerade sagten, das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Schlusswort. Energie ist vielleicht nicht mehr ganz so teuer wie zu Hochzeiten der Energiekrise, aber billig wird sie nie wieder. Das sind die Zeiten und genau, das kommt nicht wieder. Und es lohnt sich, da mal reinzugucken in den Retrofit, speziell beim Thema Energie. Es gibt viel Geld zu sparen. Es macht auch wirtschaftlicher. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für den tollen Input. Und genau, ne, wer sich da weiter fortbilden will, man kann sie einfach ergoogeln. Wir machen auch einen Link hier unter den Podcast, wie man Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann. Und dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank.
Abschließend will ich noch sagen, jede Anfrage wird innerhalb von einer Woche wird Kontakt aufgenommen. Und dann muss man sehen, macht es Sinn und macht es keinen Sinn. Vieles kann man schon telefonisch vorab analysieren. Ja?
Wunderbar. Vielen Dank. Und genau, an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und egal, wo Sie uns jetzt hören, Spotify oder auf Apple Podcast oder was auch immer, wir freuen uns immer über ein Abo, auch natürlich unserer Zeitung und so weiter. Da verpassen Sie sowohl dieses Interview, das wir natürlich auch verschriftlichen werden, als auch weitere Inhalte nicht und bis bald. Tschüss.
Tschüss.